So, ihr Heiligen, ihr lieben Geschwister, geht um die Beziehungen im Reich Gottes und über die letzten Monate war ich viel unterwegs und es ist etwas, was mich streckenweise richtig bedrückt, dass eigentlich fast ausnahmslos, wo wir hinkommen, in den Beziehungen viel Unfrieden ist und Unordnung und Spaltungen, Zerwürfnisse, Ärgernisse und Menschen, die alle Jesus lieben oder zumindest vorgeben, das zu tun, gehen auseinander und kleine Neuanfänge von Gruppen oder Gemeinden werden schon wieder am Anfang irgendwie zerstört oder gehen kaputt, weil man am Ende nicht miteinander kann. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Jesus kommt zu einer Braut und dass die Glieder verbunden sind an dem Leib Christi. Und irgendwie, glaube ich, von den Schriftstellen her ist uns klar, dass der momentane allgemeine Zustand nicht so bleiben kann, wenn Christus wiederkommen soll. Ich denke, die meisten von euch, die auch Lehren hören von unserer Webseite, wir haben ja viel gelehrt über Jüngerschaft, über transparentes Leben, über füreinander Verantwortung übernehmen. Und all diese Dinge, denke ich, sind richtig und kommen so aus dem Wort Gottes. Und in den letzten Monaten fällt mir auf, dass in dem ganzen Bereich von Jüngerschaft und dass wir sagen, wir müssen auf einer ganz anderen Ebene von Beziehung miteinander leben und dieses, was wir vielleicht von früher her kennen, dass man sich so in der Kirchenbank trifft und sonntags vormittags lächelt, hallo, wie geht's, ach danke, gut, dass das irgendwie nicht reicht, dass das zu wenig ist und dass wir stärker in Beziehung sind und als Gemeinde eine Familie sind. Und das beschäftigt mich schon längere Zeit, dass ich das in unserer Gemeinde in Tendenzen sehe und auch an Orten, wo wir gedient haben, dass dort unter Menschen, wo diese Entscheidung da ist, wir wollen in Jüngerschaft leben, wir wollen füreinander auch Verantwortung übernehmen, auch das ganze Thema, der ganze Bereich ermahnen, zurechtweisen, korrigieren, dass also fast überall dort, wo man sagt, ja, das ist aus der Schrift und wir wollen so leben und das ist wichtig, dass es da auch eine Tendenz gibt, mehr oder weniger stark ausgeprägt, dass das in irgendeiner Art von Enge führt und dass das bei stärkeren Ausprägungen dieser Tendenz in so eine Richtung geht, dass man sich so auf so einem Weg begibt, mehr aneinander herumzudoktern und zu wissen, was der andere zu tun hat oder nicht tun darf und dass man genau weiß, wie es richtig geht und was jetzt als Christ funktioniert und was nicht funktioniert. Und dass diese Tendenz zumindest oberflächlich gesprochen oder allgemein gesprochen kein gesundes Wachstum hervorbringt. Und mir ist das sehr in Erinnerung, wir waren vor kurzem in Rumänien und hatten dort in einer kleinen Gruppe Gespräche, die seit ca. 15 Jahren aufrichtig den Herrn suchen und Gemeinde bauen wollen. Und irgendwie nach 15 Jahren außer der Familie des Leiters noch 4-5 Leute da sind. Und die Frustration auch groß ist, weil irgendwie sehen wir ja auch in der Bibel, dass eine Gemeinde eigentlich auch wächst oder wachsen sollte. Und die Frage war, was haben wir da verkehrt gemacht und was ist da zu tun, was hätte anders laufen müssen. Also das sind alles Dinge, die mich seit längerem beschäftigen. Und ich wollte einfach wissen, was ist der tiefer liegende Grund, wo ist der Schlüssel, dass wir ein Leben führen, was dem Herrn gefällt und dass wir nicht in diese Tendenzen hineinkommen, uns selber zu beobachten oder zu analysieren und das Ganze dann so scheibchenweise, so latent eine Atmosphäre entsteht, auch in unserem Zusammensein, die es aus irgendeinem Grunde für andere Leute nicht anziehend ist und man sich über Jahre hinweg trifft, einer kleinen Gruppe von Leuten und ja, wie soll ich sagen, der einzige Trost dafür oder das Argument ist, ja, wir sind halt die, die es so ernst meinen, dass das für alle anderen zu krass ist und zu heiß und so ernst, wie wir nachfolgen wollen, wollen die anderen das halt nicht. Und diese Argumentation war mir einfach zu dünn. Die war mir zu wenig. Und ich glaube, dass ich ein ganz, ganz kleines Stück Offenbarung bekommen habe, aber trotzdem habe ich bei dem ganzen Thema das Gefühl, von dem, worum es eigentlich geht, in ganz, ganz minimalen Teil gesehen zu haben. Von daher fällt mir das nicht ganz leicht heute. Und ich habe auch noch nie über das Thema gelehrt. Das ist also heute die Uraufführung. Und ja, es fühlt sich für mich so an, von einem großen Bereich so die ersten Zentimeter betreten zu haben. Also die Überschrift über das ganze Thema habe ich so formuliert, die zwei Bäume und ihre Früchte. Aber ich bin nicht irgendwie Botaniker oder Naturfan. Die zwei Bäume und ihre Früchte. Und lass uns mal unsere Bibeln aufschlagen und zwei Texte lesen. Conny, kannst du mir mal ein Glas Wasser einschenken? Ach ja, das ist gut. Danke. So, schlagen wir auf 1. Mose 2. Ich lese mal auf Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und dann schauen wir mal in Kapitel weiter, 1. Mose 3. Schließen wir ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aus. Also halten wir fest, dass im Garten Eden zwei Bäume herausragend genannt werden, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des Lebens. Und diese beiden Bäume und das, was von den beiden Bäumen kommt, die Frucht dieser beiden Bäume, beeinflussen die gesamte Entwicklung der Menschheit. Das werden wir dann noch sehen, wie sich das durch die gesamte Schrift zieht, bis hinein in die Ewigkeit, beeinflussen diese beiden Bäume und deren Früchte die gesamte Menschheit. Und wir müssen diese beiden Früchte, diese Art von Frucht, die der ein oder andere Baum hervorbringt, voneinander unterscheiden. Oder wir können diese beiden Bäume auch als Abstammungslinien sehen oder als Stammbäume. Wir hatten gelesen, dieser zweiten Schriftstelle, dieser ersten Schriftstelle, 1. Mose 2, dass Gott sagte, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Gott hat an dieser Stelle nicht gesagt, dass er sie töten würde, wenn sie von diesem Baum essen würden, sondern Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Und das bedeutet, dass die Frucht dieses Baums den Tod hervorgebracht hat. Dass es an der Frucht des Baumes lag, dass die Frucht in gewisser Weise giftig ist und deshalb sie sterben würden. Es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Hier ging es also nicht darum, dass Gott gesagt hat, wenn ihr von dieser Frucht nehmt, dann kommt meine Strafe und ich bringe euch um. Das war überhaupt nicht das Thema, sondern er sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Und dieses Sterben liegt an der Frucht des Baumes. Jetzt machen wir mal einen Sprung ins Neue Testament zum 1. Korinther 15. Die Frucht des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse, ist also der Grund für den Tod. Und 1. Korinther 15, Vers 56 möchte ich uns mal lesen. Die Elberfelder Übersetzung: Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Oder die Übersetzung, die mir auch sehr gut gefällt hier an der Stelle, ist aus der NGÜ. Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde, und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Also das Gesetz dient dazu, dass Sünde als Sünde definiert wird. Die Bibel sagt auch an der anderen Stelle, dass dort, wo kein Gesetz ist, hat die Sünde keine Kraft. Nur dort, wo das Gesetz ist, wird unterschieden, was Sünde ist und was nicht. Und damit hat die Sünde ihre Kraft. Durch das Gesetz wird also das Gute und das Böse offenbar. Und diese Erkenntnis tötet uns. Also diese Schriftstellen sagen, dass durch das Gesetz die Sünde ihre Kraft oder ihre Macht erhält. Römer 4, 15: Denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Wo kein Gesetz ist, ist keine Übertretung. Wo das Gesetz ist, wird die Übertretung als Übertretung definiert. Oder Römer 15, 13: Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Das war Römer 5, 13. Also wenn wir diese verschiedenen Stellen studieren, diese 1. Korintherstelle und die Römerstellen, gibt auch noch mehrere Schriftstellen, die das so bezeugen, dann können wir zusammenfassen, dass die Wirkung des Gesetzes ist Verderben oder Verurteilung. Oder wenn wir denn in der Lage wären, das Gesetz zu erfüllen, was ja niemand von uns ist, aber wenn wir es denn wären, dann wäre das Ergebnis daraus eine Gerechtigkeit, die aus uns selbst kommt. Sprich Selbstgerechtigkeit. Und das ist etwas, was ich viele Jahre nicht verstanden habe. Was ist denn an Erkenntnis von Gut und Böse insgesamt so schlecht? Wieso bringt denn das unseren Tod? Also das Böse ja, aber das Gute, wieso bringt das Gute den Tod? Weil der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hat etwas mit dem Gesetz zu tun. Und würden wir in der Lage sein, das Gesetz zu halten, wäre es eine Selbstgerechtigkeit. Und somit ist auch das Gute vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, böse. Also beides führt zum Tod. Wenn wir durch das Gesetz schuldig sind, dann bedeutet das unsere Verurteilung, unser Verderben. Wären wir in der Lage, das Gesetz zu erfüllen, dann würde das auch unseren Tod bedeuten, weil die Gerechtigkeit aus uns selbst kommt, und Selbstgerechtigkeit ist die höchste Form von Stolz. Und das widerspricht total dem Wesen unseres Herrn Jesus. Als die beiden von dieser Frucht aßen, die Argumentation der Schlange war ja: Keineswegs werdet ihr sterben. Also Gott hat euch belogen. Gott hat euch eine Lüge gesagt, um euch das Gute und das wirklich Schöne vorzuenthalten. Und ich sage euch jetzt mal die Wahrheit: Ihr werdet auf keinen Fall sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und dann lesen wir 1. Mose 3, 7, als sie davon nahmen, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Das allererste, was da Frucht dieses Baumes hervorbrachte, war, dass sie zum ersten Mal auf sich selbst schauten. Sie haben bis dahin nur den Herrn gesehen. Sie haben bis dahin nicht wahrgenommen, dass sie nackt sind. Das ist eine Tendenz, die ich erkenne in Gruppen oder Gemeinden von kostbaren Geschwistern, die sagen, wir wollen leben in Jüngerschaft, wir wollen voll aufs Ganze, voll für Jesus. Dass da Tendenzen gibt, auf sich selber zu schauen, verbunden mit dem Wunsch, alles richtig zu machen. Die Frucht brachte hervor, dass das Erste, was sie taten, war, auf sich selbst zu schauen, was sie bis dahin nicht taten. Ihr gesamtes Dasein bis dahin, ihre Existenz, war vollkommen ausgefüllt mit dem Schauen auf den Herrn und Schauen auf das, wozu sie geschaffen waren, nämlich als Gegenüber für Gott. Und das Erste, was sie jetzt taten, sich selbst anzuschauen und festzustellen, dass sie nackt sind. Und nun, nachdem sie diese Frucht genommen hatten, waren sie auch gezwungen, nach diesen neu gewonnenen Maßstäben sich selbst zu messen. Ich habe mir hier so einen Marx-Satz notiert: Die effektivste Ablenkung vom Baum des Lebens ist ein Konzentrieren und Schauen auf sich selbst. Das ist ein Schwerpunkt, der mir wichtig ist. Vielleicht ist das für jemand von euch hier von echter Tragweite. Jüngerschaft bedeutet nicht, ständig auf sich selbst zu schauen und darauf, was alles noch Veränderung braucht. Wir sollen vom Baum des Lebens leben und nicht vom Baum der Erkenntnis. Und wir haben da in der Schrift erstaunlich viele Beispiele, wo Leute als Synonym stehen für den Baum der Erkenntnis und für den Baum des Lebens. Das schauen wir uns dann alles noch im Detail an. Also die effektivste Ablenkung vom Baum des Lebens ist ein Konzentrieren und ein Schauen auf sich selbst. Ich lese noch eine Schriftstelle aus 2. Korinther 3, ab Vers 7. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, so dass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Das Gesetz hat diesen Dienst zum Tod oder den Dienst zur Verurteilung oder Dienst zur Verdammnis. Die Elberfelder übersetzt Dienst zur Verdammnis, die NGÜ übersetzt der Dienst, der zur Verurteilung führt. Und eine Menge Christen denken in den Kategorien Altes Testament ist gleich Gesetz und Neues Testament ist gleich Gnade. Aber ich glaube, präziser ist es, dass der alte Bund wird in der Schrift bezeichnet mit Buchstabe und der neue Bund ist Geist. Der alte Bund besteht im Buchstabe, der neue Bund ist Geist. Wenn unser Herz im alten Bund lebt, oder anders ausgedrückt, wenn wir von diesem Baum der Erkenntnis her leben, dann ist auch alles, was wir im Neuen Testament lesen, für uns Gesetz. Und dann ist alles, was wir daraus bekommen, kein echtes Leben. Also wir werden nicht geistlicher durch das Befolgen auch von neutestamentlichen Aussagen, sondern indem Christus in uns Gestalt annimmt. Veränderungen, nach denen wir uns ausstrecken und wo wir wissen, dass wir die alle brauchen, kommen immer von innen nach außen. Beginnen immer im Herzen und wirken sich dann hinein aus in den sichtbaren Bereich. Veränderung nach dem Gesetz oder nach dem Buchstabe kommt immer von außen, beginnt mit einem Einhalten von Regeln und Normen, ohne dass innen was geschieht. Das war das, was Jesus zu den Pharisäern sagte. Ihr seid außen wunderbar, ihr verzehntet eure Gewürze. Und innen seid ihr voller Raub und Gier. Also der Baum des Lebens hat immer was mit dem Herzen, mit dem inwendigen Mensch zu tun. Der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse oder das Gesetz oder der Buchstabe, da geht es immer, dass die äußeren Dinge stimmen, dass die äußeren Sachen richtig getan werden. Und je nachdem, wovon wir leben und was unser Herz prägt, ist es also auch möglich, dass neutestamentliche Aussagen für uns alle Gesetz sind und alle in irgendeiner Form das hervorbringen, was das Gesetz hervorbringt, nämlich den Tod. Aber der Herr ist gekommen, das hat er so selbst gesagt, dass wir das Leben haben und volle Genüge. Und über die letzten Monate habe ich oft darüber nachgedacht, auch gerade durch dieses markante Erlebnis in Rumänien, weil mir deutlich wurde, die Gemeinde existiert ungefähr so lang wie unsere. Und mir ist aufgegangen, der Schlüssel, dass unsere Entwicklung anders war, dass wir am Anfang auch einen Dienst genießen konnten, der uns das Leben gebracht hat. Und da konnten auch Dinge im Detail total verkehrt sein. Und da hatten wir von einer Menge Sachen überhaupt keine Ahnung. Aber das ist nicht das Problem. Wenn wir vom Baum des Lebens her leben, dann dürfen Dinge falsch sein und dann wird man auch Dinge finden, wo man sagen kann, aber hier in der Schrift steht es aber anders, weil das Leben von Jesus da ist. Und ich denke, ihr versteht mich richtig. Das steht nicht im Gegensatz dazu, dass wir ein Leben in Jüngerschaft führen. Aber der Herr ist gekommen, um uns Leben zu geben. Und wenn wir nicht vom Baum des Lebens leben, dann ist das, was in uns wächst, tot und bringt auch das hervor. Also die Werke Satans stimmen häufig mit dem Buchstaben des Gesetzes überein. 2. Korinther 3, Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. All dieser Drang in uns, auf die Suche zu gehen, wie es denn jetzt genau geht und wie man es jetzt genau richtig macht, das hat etwas mit dieser Frucht vom Baum der Erkenntnis zu tun. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir suchten bei allen Dingen, die zu klären waren und die eine Antwort bedurften, suchten wir bei Jesus. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Das heißt, wenn wir direkt bei ihm suchen, wird er Leben austeilen. Und so leben wir vom Baum des Lebens. Das ist also auch eine Auswirkung, wie wir die Schrift lesen. Wenn wir die Schrift lesen mit dem Heiligen Geist, dann wird es dazu führen, dass alle Bereiche unseres Lebens hin zu Jesus geführt werden. Alle Bereiche durchdrungen werden von Jesus. Wenn wir die Schrift ohne den Geist Gottes lesen, dann gewinnen wir Erkenntnis über Gut und Böse. Und das bringt nichts anderes als den Tod hervor. So kann es also möglich sein, bei bestem Wissen und Gewissen in Jüngerschaft leben zu wollen und die Dinge richtig zu tun. Wir alle haben eine Abscheu vor vergangenen Dingen, vor Traditionen, vor Religionen, wo es um Kirchenbetrieb ging, um Gemeindebetrieb und wo es weniger um Jesus ging. Viele von uns haben solche Dinge hinter sich gelassen und wir wollen das alles nicht mehr. Aber das ist eben nicht alles. Es reicht eben nicht aus, nur aus der katholischen Kirche ausgetreten zu sein oder aus der lutherischen Kirche. Wir sind genauso real noch in der Gefahr, vom Baum der Erkenntnis her zu leben. Und damit ist das genauso tot. Und ich bin inzwischen der Überzeugung, nach den paar Jahren auch Dienst in anderen Gruppen oder Gemeinden, dass Satan auch in der Lage ist, Menschen äußerlich scheinbar zu verändern mit einem ich-bezogenen und betrügerischen Herz. Ich bin überzeugt, dass das möglich ist und dass sowas geschieht. Und das Ganze kann man mit einem Begriff überschreiben und der heißt Religion. Und vor Religion sind wir nicht automatisch oder pauschal sicher, wenn wir nicht mehr in irgendeiner Volkskirche unsere Mitgliedschaft haben. Na, das ist sicherlich ein guter Schritt, sowas zu verlassen. Aber das gibt uns keinen Garantieschein, okay, jetzt sind wir frei von Religion. Wir sind immer dann religiös, und lasst uns so ehrlich sein, wenn wir der äußeren Form nach das Richtige tun und unseren Herzen ist was ganz anderes. Immer dann ist Religion. Und da können wir uns freie Gemeinde nennen, wie wir wollen. Da sind wir genauso anfällig, religiös zu sein und Dinge der äußeren Form willen zu erfüllen oder zu tun. Wir lesen in dem Schöpfungsbericht 1. Mose 1, 3, dass Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Also das Erste, was Gott tat, nachdem er Licht geschaffen hatte, war, das ganz klar zu trennen von der Finsternis. Und das wird in Ewigkeit so bleiben. Licht und Finsternis werden getrennt sein. Eine Schriftstelle aus Johannes 3, die wir alle kennen, wo Jesus das auch zu dem Jüngling sagt: Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, wo wir von Neuem geboren wurden, und ich finde, das ist wirklich die exakteste Formulierung auch, von Neuem geboren sein, ich finde das erheblich treffender, als von Bekehrung zu sprechen, dann beginnt Gott sofort in uns ein Werk, Licht und Finsternis voneinander zu trennen. Und die Schwierigkeit ist, dass wir in dieser großen Versuchung sind, in unserem Eifer diese Arbeit Gott abzunehmen. Und wenn wir das Gott abnehmen, dann bewegen wir uns in dieser Ebene von Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann kommt da in uns kein Leben hervor und wir können auch nicht in jemand anderes Leben hervorbringen. Gott hat entschieden, dass Licht und Finsternis getrennt werden, und in dem Moment, wo wir von Neuem geboren werden, beginnt dieses Werk in uns. Veränderungen im Herzen beginnen und die dringen nach außen bis hinein in den sichtbaren Bereich, in ganz konkreten Entscheidungen auch, was unseren Lebenswandel betrifft und so weiter. Und ich möchte einfach mal eine Liste von Gegenüberstellungen machen, was man alles so in diese beiden Rubriken einordnen kann. Hat mir gefallen. Also ich würde das mal abkürzen. Baum der Erkenntnis von Gut und Böse habe ich mal BDE abgekürzt.
Das ist alles gemeint, genau.
Und der Baum des Lebens ist BDL. Na? Also ich bin sonst eigentlich nicht so für Abkürzungen und diese SMS-Sprache, und aber hier ist es irgendwie nützlich. Ja, war das. Also wenn das jemand von uns war, das klären wir zu Hause dann, ne? Gesetz im Gegensatz zu Gnade. Wir können hier einordnen Fleisch, Geist. Wir können hier einordnen Ergebnisse oder Anstrengung im Gegensatz zu Frucht. Wir können hier Ich-Bezogenheit, das ist der ganze Bereich, wo ich denke, manche Geschwister wirklich freikommen müssen sich selber zu analysieren, immer sich selbst zu sehen, immer auf das zu schauen, was bei uns nicht reicht, was dem Herrn noch nicht gefallen könnte, was noch anders werden muss. Ich-Bezogenheit im Gegensatz zu Christus-bezogen. Lasst uns davon lernen, dass Adam und Eva bis zu dem Moment, wo sie von dieser Frucht aßen, nicht wahrgenommen hatten, dass sie nackt sind. Wir können hier Personen einordnen. Kain und Abel. Oder Sklave und Freier. Oder Tod und Leben. Oder Veränderung von außen und Veränderung von innen. Hier ist ein Leben aus Furcht. Das ist in einer gewissen Form auch das permanente schlechte Gewissen. Im Gegensatz zu einem Leben aus Glauben. Wir können hier schreiben, Jesus nachahmen. Auf der Seite des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse. Im Gegensatz zu Christus nimmt in uns Gestalt an. Oder wir können hier schreiben, der Turm von Babel im Gegensatz zu, wir sind versammelt um Jesus. Das ist vielleicht noch eine Erklärung dazu. Dieser Turm von Babel war der Wunsch der Menschen, einen Turm in den Himmel zu bauen. Zum einen, um zu sein wie Gott. Und zum anderen, sich um diesen Turm zu versammeln, um zu vermeiden, dass man sich auf der Erde zerstreut. Das könnt ihr so nachlesen. Das waren die zwei Hauptmotivationen, den Turm zu bauen. Das Ergebnis ist immer, ich schreibe hier mal nur das V, Verwirrung. Wenn wir uns um irgendetwas versammeln und vermeiden wollen, dass wir uns zerstreuen, vermeiden wollen, dass wir uns trennen, vermeiden wollen, dass Spaltung kommt, und in unserer Mitte ist nicht Jesus selbst, wird das Ergebnis immer Spaltung und Verwirrung sein. Das ist ein Grund, warum in der Apostelgeschichte bei der ersten Ausgießung des Geistes die Apostel in Sprachen sprechen konnten, die die Ausländer verstehen konnten. Weil Gott damit gezeigt hat, dass nur er durch seinen Geist die Verwirrung, die bei Babel gekommen ist, in den Sprachen wieder eins machen kann. Also das ganze Bemühen um Einheit, wenn irgendetwas anderes dieser Turm für uns darstellt, und ich denke, ich komme da später noch ausführlicher drauf, der Turm kann auch Wahrheit sein. Und wenn nur Wahrheit dieser Turm ist, um den wir uns versammeln, dann kommt daraus kein Leben. Die Person von Jesus ist der einzige Mittelpunkt, wo das Ergebnis echte Einheit ist. Wir können hier auf der Seite schreiben, Ehrgeiz. Auch in geistlichen Dingen. Im Gegensatz zu Hingabe. Wir können hier einordnen, Esau und Jakob. Saul, David, das soll uns dann auch genügen. Menschenfurcht, Gottesfurcht. In dem Schöpfungsbericht können wir lesen, das ist 1. Mose 1,11, Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das es Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so, und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Was wir hieraus ablesen können, ist dieses geistliche Gesetz, dieser Grundsatz, dass alles Samen hervorbringt nach seiner Art und dass die verschiedenen Arten von Samen für immer getrennt sind voneinander. Auch die Früchte der beiden Bäume werden in Ewigkeit getrennt sein. Also es gibt nur die eine oder die andere Seite. Und dann nimmt Jesus das auf, Lukas 6, ab 43, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, auch wieder keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, auch liest man von einem Dornbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Oder noch eine Schriftstelle dann aus Galater 6, was Paulus geschrieben hat: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also vom Baum der Erkenntnis Leben oder Essen bringt als Frucht den Tod und vom Baum des Lebens Essen bringt als Frucht Leben hervor. Und wie ich schon sagte, diese beiden Bäume stehen für zwei Abstammungslinien. Durch diesen Sündenfall, wie wir das so bezeichnen, kam der Samen von Sünde in die Menschheit und der sündige Mensch nahm Gestalt an. Und letzten Endes gaben Adam und Eva das als Frucht auch weiter, was sie vom Baum der Erkenntnis aßen. Und dann gab Gott Jesus seinen Sohn als den göttlichen Samen, weil Gott wollte, dass die Menschen wieder Leben haben. Und dieser Lebenssamen von Gott kommt durch den Geist in uns. Und beide Samen pflanzen sich fort nach ihrer Art. Und das ist dann auch, wie wir das schon aufgelistet hatten, im Natürlichen bei Adam und Eva geschehen, dass in diesen beiden Söhnen Kain und Abel diese beiden Arten von Frucht, diese beiden verschiedenen Wesen dann sich fortpflanzen. Wobei wir bei Kain sehen, dass er das Wesen der Schlange hatte und bei Abel das Wesen Christi. Und lass uns das festhalten, dass in einer gewissen Weise Kain in uns allen steckt und da ist. Ich denke, wir kennen alle die Geschichte, dass die beiden ein Opfer brachten und Gott das Opfer von Kain nicht annahm. Das erkläre ich dann auch noch, warum. Aber es wird uns berichtet, das ist 1. Mose 4, 2, dass Kain ein Ackerbauer war. Das heißt, von der Symbolik her, was uns das heute sagt, Kain war auf die Erde gerichtet, auf das Irdische, auf das Sichtbare. Und Abel war Schafhirte oder Viehzüchter. Also in Kain war eine irdische Gesinnung. Und jeder Mensch, der nicht von Neuem geboren ist durch Christus, ist von diesem Bild her ein Nachkomme Kains. Und dann können wir das lesen, auch am Anfang der Schrift, dass als die von der Frucht aßen, dass Gott dann die Schlange verfluchte und festlegte, dass sie auf dem Boden kriechen muss, also sich der Form der Erde anpassen muss, um sich bewegen zu können. Und dazu eine Schriftstelle aus 1. Korinther 2, 14. Ein natürlicher oder ein seelischer Mensch nimmt nicht an, was des Geistes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also das Wesen Kains ist irdisch gesinnt, konzentriert auf das Sichtbare, das Vordergründige. Und ich habe das mal so überschrieben mit die Nachfahren oder die Frucht Kains beten die Schöpfung an. Im Gegensatz dazu beten die Nachfahren Abels den Schöpfer an. Und das haben wir ja auch in unserer Zeit mit anderen Wörtern, in Einklang kommen mit der Natur. Es ist alles von Kain her. Der ganze Gesundheitswahn, Bio-Wahn, das hat alles was mit Kain zu tun. Alles auf das sichtbare, irdische. Die Schöpfung ist das Höchste. Die Schöpfung steht im Mittelpunkt und nicht der Schöpfer. Die Nachfahren Kains bewegen sich ausschließlich im Natürlichen. Das sagt diese Korinther-Schriftstelle. Und für natürliche Menschen sind alle Dinge, die geistlich sind, eine Torheit. Im Gegensatz dazu bewegen sich die Nachfahren Abels zunehmend im Bereich des Übernatürlichen. Oder man kann sagen, die Nachkommen Kains sind seelisch und die Nachkommen Abels geistlich. Die Nachkommen Kains schauen auf sich selbst und die Nachkommen Abels schauen auf Jesus. Auf seine Gerechtigkeit, auf seine Vollkommenheit, auf seine Schönheit, auf seine Freundlichkeit. Für die Nachfahren Kains ist der Mensch der Mittelpunkt des Universums. Von dort her kommt der gesamte Humanismus, der den Mensch als das höchste Wesen definiert, der eine Existenz eines höheren Wesens kategorisch ablehnt. Und dieses Gedankengut des Humanismus ist ja sehr tief in der gesamten westlichen Gesellschaft verankert, dass es keinerlei höheres Wesen geben darf als den Mensch selbst. Der Mensch ist der Mittelpunkt des Universums. Für die Nachkommen Abels ist Gott der Mittelpunkt des Universums. Die Nachkommen Kains streben nach Einklang mit der Schöpfung und die Nachkommen Abels sind eins mit Jesus. Nachkommen Kains, Antichrist, Nachkommen Abels, Christus. Ich glaube, dass am Ende der Geschichte, so sehen wir es auch in der Offenbarung, das Ganze gipfelt, dass dieser Samen oder diese Frucht vom Baum der Erkenntnis her, die Kain dann auch verkörpert, dass das Ganze gipfelt in dem Tier, von dem die Offenbarung spricht. Und dass der Samen des Baums des Lebens, was durch Abel deutlich gemacht wird, am Ende der verherrlichte Christus ist. Baum der Erkenntnis. Ich hoffe, dass der Heilige Geist das uns in unser Herzen transportiert, wie es richtig ist. Das moralisch Gute kommt genauso vom Baum der Erkenntnis wie das Böse. Es ist sozusagen nur die andere Seite des Bösen. Vielleicht wird uns das anhand eines Beispiels aus der Geschichte deutlich, wenn wir überlegen, es würde einen Staatsmann geben, der sichere Straßen verspricht, eine stabile Währung, die Beseitigung von jeglicher Arbeitslosigkeit und Inflation, der absolut Schluss macht mit Pornografie, mit Homosexualität etc., der all das verspricht und diese Versprechen hält. Wie würde dieser Staatsmann bejubelt? Und genau das hatten wir mit Adolf Hitler. Ich denke, dass es an dem Beispiel deutlich wird, dass das moralisch Gute vom Baum der Erkenntnis kommt und genauso böse und verwerflich ist. Hitler versprach das alles in einem vom Krieg gebeutelten Deutschland und hat diese Versprechen wahrgemacht. Und ich habe hier ein paar Zitate aufgeschrieben. Ich lese mal was, einen kleinen Ausschnitt aus einem Buch von Rick Joyner. Der Dekan des Magdeburger Domes freute sich an den nationalsozialistischen Fahnen in seiner Kirche und verkündete, wer dieses unser Symbol verschmäht, verschmäht unser Deutschland. Die Hakenkreuzfahnen um den Altar strahlen Hoffnung aus, Hoffnung, dass der neue Tag endlich anbricht. Pfarrer Siegfried Löffler erklärte, Hitler wurde in einer stockfinsteren Nacht in der Kirchengeschichte zu einem wundervollen Zeichen für unsere Zeit. Er wurde das Fenster unserer Generation, durch welches Licht auf die ganze Geschichte der Christenheit fiel. Durch ihn konnten wir den Erlöser in der Geschichte der Deutschen erkennen. Und Pfarrer Julius Leuthäuser lehrte sogar, dass Christus in der Gestalt von Adolf Hitler zu uns gekommen ist. Also ich habe diese Zitate nachrecherchiert bei Wikipedia und anderen Nachschlagewerken, die sind so tatsächlich wahr. Dieser Pfarrer Leuthäuser und dieser Pfarrer Löffler ließen sich extra dann in die Nähe von Altenburg versetzen und gaben da eine Menge Schriften heraus, sogenannte Hirtenbriefe mit derartigem Inhalt. Jetzt sind wir ganz erschrocken, wie man so verblendet sein kann. Es ist ganz, ganz einfach. Die damalige Kirche hatte kein Verständnis von echter Erlösung und hat sich darauf beschränkt, in irgendeiner Weise moralische Werte zu hüten. Und aus diesem Grunde war sie nicht in der Lage, Adolf Hitler zu erkennen. Weil er, was die Moral anbetraf, lupenrein war, vordergründig. Also das Gute im Menschen wird niemals das Böse in ihm überwinden können oder ihm von dem Bösen erlösen können. Niemals. Es ist derselbe Baum, da die Frucht ist immer der Tod. Und im Dritten Reich ist letzten Endes die Natur des Menschen offenbar geworden. In all der Grausamkeit, in all diesen verheerenden Dingen, die da geschahen, in all dem Tod, den das Dritte Reich über so unzählig viele Menschen gebracht hat. Und Jesus warnte vor Leuten, die ihn als Christus bekennen und trotzdem in die Irre führen. Und ich denke, dass auch wir als Kinder Gottes uns manchmal so von den sittenstrengsten und konservativsten Leuten irgendwie angezogen fühlen. Aber wenn wir genau schauen, dann waren es die sittenstrengsten, konservativsten und moralisch saubersten, die Jesus ans Kreuz brachten. Jesus wurde nicht von den Huren und von den Zöllnern gekreuzigt, sondern von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, vom Hohen Rat, von denen, die für sich beanspruchten, gerecht zu leben. Und ich hoffe, dass uns das was sagt, dass uns das Licht vielleicht in bestimmte Dinge hineinbringt. Gott hat versprochen, Jesus hat versprochen, dass Dirnen oder Huren und Sünder eher ins Reich Gottes eingehen werden, als diejenigen, die sich für gute Bürger mit hoher Moral halten. Das sagt er dann auch, Lukas 16, Vers 15, vor den Menschen erweckt ihr den Eindruck, ein gottgefälliges Leben zu führen, aber Gott kennt euer Herz. Was in den Augen der Menschen groß ist, ist Gott ein Gräuel. Also es geht dem Herrn immer um unser Herz. Die Bibel sagt, dass er seine Gebote auf unser Herz schreibt. Und ich möchte uns dazu einladen, hier in diesen Tagen, solltest du damit zu tun haben, in Anbetungszeiten, im Zusammensein, oft auf dich selber zu schauen, dass dir als erstes einfällt, was du alles wieder nicht gemacht hast, was du aber hättest tun müssen, und was du alles wieder falsch gemacht hast, dass du dich von dieser Selbstanalyse und von dieser ganzen Kraft, die dahinter steht, das Gute in dir irgendwie das Böse überwinden muss, dass du dich davon total verabschiedest. Weil Erlösung bedeutet, dass er das Gute vollbracht hat und in uns ist nichts Gutes. Und selbst das moralisch oder sittenstreng betrachtete Gute in uns ist nur eine andere Seite des Bösen. Der Streit zwischen Kain und Abel entbrannte an ihrem Opfer, an ihrer Art von Anbetung. Also Kain opferte die Frucht seines Feldes, möglicherweise Weizen. Ich bin nicht sicher, ob das aus manchen Übersetzungen hervorgeht. Aber die Bibel nennt oft Weizen als ein Sinnbild für die eigenen Werke. Und wir haben gelesen, dass Gott zuvor den Boden verflucht hat und gesagt hat, er werde den Boden nur noch mit Schweiß und mit Anstrengung Erträge abbringen. Ich denke, dass das bis zu diesem Punkt völlig anders war. Also die Art von Fruchtbarkeit im Garten Eden war auf einem völlig anderen Niveau. Aber als das geschehen war, als die Schlange Adam und Eva verführen konnte und sie von der Frucht aßen, hat Gott gesagt, jetzt werdet ihr nur noch mit Schweiß und Anstrengung dem Boden Erträge abbringen können. Ein Sinnbild dafür, eigene Werke von eigener Kraft gut zu sein, mit eigener Kraft Gebote und Gesetze einhalten, ist etwas, was im Mühsal, im Schweiß ist. Und das ist eine Sache, die Gott verflucht hat. Und Kain war sich anscheinend sicher, dass Gott dieses Werk seiner eigenen Hände annehmen würde. Dass das Gute das Böse aufwiegen würde. Aber wir sind eben nicht gerecht vor Gott, selbst wenn wir es schaffen würden, korrekt nach dem Gesetz zu leben. Und Gutes tun, um unsere bösen Taten auszugleichen, das ist dieses vom Baum der Erkenntnis essen. Also lasst uns neu überdenken, wenn wir Gutes tun, was ist da die treibende Kraft? Was wollen wir damit für uns selber erreichen? Und die Nachkommen Kains verteidigen sich damit, dass sie doch gute Menschen sind. Und ich habe doch niemand was Böses getan. Ich habe doch noch niemand bestohlen. Und ich habe auch immer meinen Nachbar gegrüßt. Ich gehe auch regelmäßig zum Gottesdienst. Und zu Weihnachten spende ich auch mal was für eine humanitäre Organisation. Das ist so die Argumentation der Nachkommen Kains. Ich bin doch gut. Guck doch mal all die anderen schlimmen Menschen an, die Leute umbringen und anderen Unrecht tun. Das mache ich doch alles nicht. Das Opfer von Abel war ein Blutopfer, hat ein Tier geopfert von seiner Herde. Das ist ein Symbol für die Erlösung von Christus. Und es sagt auch der Hebräerbrief, dass das notwendig ist, Hebräer 9, 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Also das Opfer der beiden ist der Auslöser des Konfliktes dieser beiden Abstammungslinien und das ist es bis heute. Deshalb ist das irgendwie eine Warnung an uns, dass wir aufhören, Gott Opfer zu bringen in Form von unseren guten Taten, in Form von unserer Anstrengung. Weil das einzige Opfer, was uns wirklich erlöst, ist das Blut des Lammes, ist das Opfer von Jesus. Und dieser Konflikt, der lebt auch bis heute und wird so lange anhaltend sein, bis Jesus wiederkommt, dass die Nachkommen Kains es nicht ertragen können, dass die Nachkommen Abels aus Glauben die Gerechtigkeit von Jesus sind. Weil diese Art von Gerechtigkeit, die die Nachkommen Kains sich aufbauen, durch Anstrengungen, durch viele Regeln und Gesetze befolgen, durch gute Werke oder was auch immer, diese Art von Gerechtigkeit ist nicht sehr sicher. Tief innen drinne ist da eine große Unsicherheit, das sind viele Fragezeichen. Und deshalb fühlen sich die Nachkommen Kains so schnell von den Nachkommen Abels bedroht. Das äußerte sich in unserer Entstehungszeit damals in dieser Argumentation, wollt ihr jetzt was Besseres sein? Ich denke, dass manch einer von euch das auch schon gehört hat. Wenn du sagst, ich muss hier Entscheidungen treffen, ich richte mein Leben hier aus nach dem Wort, ich verlasse hier Religion oder irgendwelches Regelwerk. Du willst wohl jetzt was Besseres sein. Also in den Nachkommen Kains ist trotz all dieser Werke und der Anstrengungen dahinter eine große Unsicherheit und sie können es nicht ertragen, die Freiheit der Nachkommen Abels zu sehen. Und wir haben so ein geniales Beispiel, was diese beiden Abstammungslinien betrifft, anhand der Veränderung, die Saulus dann zum Paulus erlebt hat. Also Paulus schreibt ja mal in Philipper 3, wo es um diese Frage geht, wo kommt unsere Gerechtigkeit her, dass er der Erste sein könnte, der diese Art von Gerechtigkeit beansprucht. Also schon von seiner Abstammung her, von seiner Ausbildung her, von Gamaliel unterrichtet. Und dann steht Vers 6, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Paulus konnte von sich sagen, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz war ich ohne Fehler. Dieser Paulus, der im Hinblick auf die Gerechtigkeit ohne Fehler war, fing an, die Gemeinde zu verfolgen, weil seine Art von Gerechtigkeit erschüttert wurde durch das, was er sah bei den Leuten, die Jesus nachfolgten. Ihr könnt das alles nachlesen, Apostelgeschichte. Er ließ sich Papiere ausstellen, um auch in anderen Regionen und Städten diejenigen, die Jesus als den Messias proklamierten und ihm glaubten, dass er der Sohn Gottes ist, die zu verfolgen, ins Gefängnis zu bringen, umzubringen, aber rechtlich legitimiert, die Gemeinde ins Gefängnis zu werfen. Und es steht geschrieben, dass er an mehreren Orten sie in den Synagogen schlagen ließ. Und zu dieser Zeit, wenn jemand geschlagen wurde, dann war das in einer derartigen Härte,
dass da Leute daran starben oder für immer verkrüppelt waren. Dieser Eifer entbrannte in ihm, der er nach dem Gesetz untadelig war und die Schriften kannte, die Schriften, die es bis damals gab, die Propheten und die Bücher des Mose. Und da das alles genauestens wusste, und in ihm stieg diese Kraft auf, bis dahin noch als ein Nachkomme Kains, diejenigen, die diese Freiheit hatten und die Gerechtigkeit von Jesus angezogen hatten, so zu verfolgen. Weil diese Leute waren die größte Bedrohung für seine eigene Selbstgerechtigkeit. Also das Kreuz von Christus ist die ultimative Bedrohung für diese Erkenntnis von Gut und Böse. Deshalb hat Gott gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und dann haben wir im 2. Timotheus 3, 12 diese Aussage von Paulus. Ich nenne das immer eine Prophetie von ihm. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Dann habe ich hier eine interessante Aussage aus dem Jesaja 42, Vers 19. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht, und taub, wenn nicht mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie Meschulam und blind wie der Knecht des Herrn? Und dazu eine Aussage von Jesus aus Johannes 9, 41. Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Und das ist was, was Saulus also im Natürlichen handfest erlebt hat, dass er, als Jesus ihm begegnete, auf dem Weg nach Damaskus blind wurde. Und in gewisser Weise müssen wir für das Natürliche blind werden, um das Geistliche sehen zu können. Also das muss mit diesem Kain in uns geschehen. Und Paulus hat es ein paar Tage erlebt. Ich finde es an sich eine sehr faszinierende Begebenheit, weil dieser Mann hörte ja dann von Gott, da ist dieser Saulus und der ist dort und dort, richtig mit Hausnummer und Ort, und du sollst für ihn beten. Aber dieser Saulus war total bekannt als einer, der die Christen massiv verfolgt, der die Leute ins Gefängnis brachte, dafür sorgte, dass sie geschlagen wurden. Ich denke, dass das auch für diesen Mann eine echte Herausforderung war, Gott zu glauben. Und ich glaube, dass er wirklich da sich selber in Lebensgefahr fühlte. Und als er ihm die Hand auflegte, wurde Saulus sehend. Und da war eine Veränderung. Ich denke, dass wir die Geschichte doch mal lesen. Also lass uns mal in Kapitel 9 schauen. Da steht am Anfang: Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbot sich Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Dann kommt dieser Moment, wo ihm plötzlich ein Licht umstrahlte, er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du plötzlich schlagartig blind wirst, ist das auch nicht mal wie Essen zumute. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Das ist also das, was ein Jünger auszeichnet. Wenn Gott spricht, dann weiß der Jünger, das ist Gott. Hier bin ich. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, Ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die den Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Also ich kann die Einwände von Hananias total verstehen. Er war bekannt als jemand, der dem Volk Gottes Gewalt antat. Und Hananias ist hier gehorsam, ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kommst, damit du wieder sehend und mit heiligem Geist erfüllt werdest. Und zugleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Also das so ein kleiner Einschub am Rande. Wenn ein Mensch den Herrn Jesus erkennt, lässt er sich taufen. Die lange Argumentationskette, dass da mal eine Babybeträufelung war und dass da mal irgendwas angenommen wird von irgendwann, fand hier alles gar nicht statt. Aber lass uns nicht vergessen, Saulus war im Gesetz unterwiesen und es war ihm sonnenklar, dass er mit dieser Taufe auf der anderen Seite des Flusses steht. Dass er den Bereich, in dem er bis dahin lebte, 100% verlässt. Nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Es war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Interessant ist, wenn wir hier weiterlesen, Saulus beginnt ja sofort mit Predigen, weil er ja die Kenntnis der Schriften hatte und jetzt im Geist getauft war. Aber das Erstaunliche ist, dass da nicht so viel Gutes dabei rauskommt, zumindest nicht am Anfang. Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Jünger, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Das ist ein sehr erstaunlicher Moment in der Apostelgeschichte, dass also Saulus Christus erlebte, ihn erkannte, sich taufen ließ, den Heiligen Geist empfing, aber es hat noch kein Prozess stattgefunden, in ihm diese Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse rauszuschaffen. Und deshalb war das Ergebnis seiner Predigt Verwirrung. Deshalb hatte ich das vorhin mit dem Turm von Babel. Das, was unser Turm ist, das entscheidet darüber, ob Einheit oder Verwirrung kommt. Und der Turm kann Jüngerschaft sein. Der Turm kann Wahrheit sein. Richtiges Wissen. Bibel lesen. Wenn nicht die Person von Jesus das ist, um was wir uns versammeln, wenn irgendetwas anderes an diese Stelle kommt, ist das Ergebnis Verwirrung, was beim großen Apostel Paulus der Fall war. Ein ganz erstaunlicher Moment, er war im Geist getauft, aber da hat noch nicht diese Trennung in ihm stattgefunden von diesem Fruchtbaum des Lebens und Fruchtbaum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus der Anschlag bekannt und sie bewachten auch die Tore sowohl bei Tag als bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einen Korb herunterließen. Und dann lesen wir etwas weiter unten. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten ihn umzubringen. Also er ist dann in Jerusalem wieder mit dem Ergebnis, dass da Streit war und dass man ihn umbringen wollte. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. Also die Brüder haben erkannt, dass der Paulus jetzt erstmal in Tarsus eine Zeit braucht, dass Gott in ihm Licht und Finsternis trennt. Das Ergebnis 31, so hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden. Frieden vom alleswissenden Paulus. Erstaunlich. Barnabas war derjenige, der dann später Paulus wieder rausholt, und sagt, jetzt Und dann kommt da diese Passage, wo sie berufen werden, durch Fasten und Gebeten ausgesandt zu werden und so weiter. Und dann beginnt sein Dienst in einer ganz anderen Liga. Und das ist das, was Paulus im Philipperbrief beschreibt. Ich habe die richtige Abstimmung, ich hatte die richtige Ausbildung, ich war untadelig vor dem Gesetz. Aber jetzt erachte ich das alles für Dreck. Das alles nützt mir gar nichts. Lasst uns diese Tendenzen, wo wir Jüngerschaft mit diesen Dingen verwechseln, lasst uns das erkennen und das aus unserer Mitte, aus unseren Herzen fortschaffen. Das Ergebnis, als das in ihm noch nicht voneinander getrennt war, war nur Verwirrung und Streit. Und die Jünger konnten das sehen, die Brüder schickten ihn nach Tarsus. Und das Ergebnis, so hatte die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden, wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Also eine Gemeinde, die in der Furcht des Herrn wandelt und den Trost des Heiligen Geistes hat, mehrt sich. Das heißt, sie wächst. Und du kannst gar nichts dagegen tun, als dass sie wächst. Es geht gar nicht anders. Und das Herrliche ist, es muss nicht alles richtig sein, sondern wir müssen Jesus als unseren Turm in unserer Mitte haben. Und dann ist alles, was auch an Veränderung kommen muss, beginnt in uns und kommt von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Gut, das war das Beispiel, wo wir das sehr gut sehen können, was Saulus erlebte und dann zu Paulus wurde. Ich möchte noch ein bisschen was sagen. Oh, ich sehe, es ist schon um 12. Nee, ich hoffe nicht, dass es nachher abgeschlossen ist. Ich denke, wir fassen es bisher auch nochmal zusammen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hatte zur Folge, dass Adam und Eva als erstes auf sich selbst schauten. Deshalb lasst uns auf Christus schauen. Wir kennen alle unsere Unzulänglichkeiten und manchmal sind wir davon so innerlich satt und müde und denken, meine Güte, wie lange folge ich jetzt schon Jesus nach und immer noch nicht kriege ich das auf die Reihe. Lasst uns auf Jesus schauen. Er hat alles vollbracht, er hat alles geleistet, er hat alles richtig gemacht für uns. Wollen wir aufhören, Jüngerschaft damit zu verwechseln, alles richtig zu machen? Weil das erzeugt eine Atmosphäre, wo jemand von außen da reinschnuppert und sagt, oh, danke, nee, das brauche ich nicht. Diese Zeiten, wie wir sie gestern Abend hatten, ihn anbeten, sich ausruhen, bei Gott sein, waren in den ersten Jahren unsere Gemeindeveranstaltungen. Zum allergrößten Teil. Da war bis hier und da mal ein bisschen leerer. Aber zum größten Teil haben wir uns um ihn versammelt. Und das, was ich heute sehe, ist, das hat das Leben gebracht, was in Jesus ist. Wir haben da Dinge auch veranstaltet, die waren so daneben, da kann man heute echt herzlich drüber lachen. Aber das hat nicht im Geringsten, das war Gottes behindert. Wir hatten auch manchmal gestern unsere Versammlungen, die haben von vorne Dinge dargeboten, das glaubst du nicht. Bitte? Ja. Also da waren eine Menge krasse Sachen, wo man sagen würde, ja, das ist falsch, das geht so nicht. Aber wir hatten Jesus und damit hatten wir das Leben. Und wenn wir Jesus haben, können wir uns total aufhören, uns anzustrengen zu wachsen. Wenn du eine gesunde Pflanze hast im Garten, also ich verstehe wirklich nicht viel von Gartenbau, aber wenn du eine gesunde Pflanze hast, dann wächst die, ohne dass die sich anstrengt. Das habt ihr schon mal bei uns erzählt? Meine Frau und ich, wir waren mal in so einem billigen Markt bei uns und da stand eine Palette mit Apfelbäumen. Und ich stehe so vor der Palette mit so einem Topf, so ungefähr in der Größe, Und ich sage zu meiner Frau, Mensch, 9,90 Euro, ein Apfelbaum, das war eigentlich ein Deal. Und wir nehmen den Apfelbaum mit. Gesagt, getan, zu Hause Loch, Baum rein. Das war irgendwann, denke ich, im Mai, Juni. Dieser Apfelbaum hatte 4 solche großen Äpfel dran, dass ich ringsrum Gestelle bauen musste, dass die Äste nicht abbrechen. Und die Äpfel waren richtig gut. Und den haben wir einfach nur reingesetzt, ab und zu mal Wasser rangeschüttet und das war's. Der Baum brachte Äpfel hervor. Einfach so. Also lasst uns aufhören, uns anzustrengen, selber zu wachsen, und wir brauchen uns auch nicht anstrengen, dass unsere Gemeinde oder unsere Gruppe wächst. Unsere Konzentration muss auf Jesus sein und dass wir Jesus in unserer Mitte haben. Und das ist etwas, was mir zunehmend deutlich wird. Jüngerschaft oder Wahrheit oder Bibellesen oder Anbetung, das alles kann zu einem Turm werden, wo es nicht mal wirklich um Jesus geht. Das alles kann irgend zu einer Hülse in sich werden. Und dann sind wir immer in diesem Strom vom Baum der Erkenntnis. Und das kommt, da kommt immer kein Leben hervor. In uns nicht und auch in anderen nicht. Weil Gott hat es festgelegt, dass alles nur das nach seiner eigenen Art hervorbringt. Und das ist auch so eine Beobachtung im Praktischen, immer dort, wo vom Baum der Erkenntnis her gelebt wird, ist immer so der Zeigefinger, ja, aber die Bibel sagt hier auch das. Und viele Leute, die es wirklich ernst meinen im Glauben, viele Jahre nachfolgen, haben eine Menge Bücher gelesen und kennen auch das Wort und kennen die Schrift. Aber wenn wir vom Baum der Erkenntnis her leben, dann dient das alles immer nur dazu, zu wissen, was darf, was nicht darf, was der andere hier, was der andere dort. Leben vom Baum des Lebens her bedeutet, dass auch unsere gegenseitige Unterstützung immer auf Jesus hinzielt. Das ist auch der Kern von seelsorgerischer Arbeit. Die Lösungen gemeinsam bei Jesus finden. Und nicht, dass wir immer den Menschen Lösungen von uns anbieten. Also da gibt es diesen Unterschied. Und da will ich uns dazu einladen, dass wir, wenn wir da in uns so Tendenzen erkennen oder uns durch Beispiele Sachen deutlich geworden sind, dass wir vollkommen diese Seite verlassen vom Baum der Erkenntnis. Immer zu wissen, was richtig und falsch ist und was erlaubt ist und was nicht. Und das ist enorm stark. Das ist ein Grund für diese Zerklüftung und Zerstörung des Leibes Christi in unserem Land. Wir bekommen jede Woche E-Mails mit den Standardfragen. Und ich habe schon zu meiner Frau dieser Tage gesagt, wir könnten eigentlich in dem E-Mail-Programm Ordner anlegen für die Standardfragen. Es steht geschrieben, eine Frau darf nicht lernen. Was ist jetzt damit? Dafür können wir einen Ordner anlegen und können die ganzen Mails mit dieser Frage dort einparken. Es steht geschrieben, was ist jetzt damit, was ist jetzt dort mit? Das ist alles Baum der Erkenntnis. Wenn wir Jesus in unserer Mitte haben, haben wir das Leben. Und dann wird der Heilige Geist uns deutlich machen können, ist es jetzt dran, dass eine Frau lehrt oder nicht. Und so wie das jetzt der Heilige Geist deutlich macht, ist das gut. Erstaunlicherweise gab es schon im Alten Testament Menschen, die lebten vom Baum des Lebens und in einer gewissen Weise lebten die, als wären sie schon von neuem geboren durch Jesus. Zum Beispiel David. David hat diese Truppenteile um sich gesammelt und er geht zu dem Priester und lässt sich die Schaubrote geben, um die zu essen. Das war total verboten. Und es war richtig. Entgegen den Gesetzen und Regeln. David war hungrig mit seiner Mannschaft und sie haben die Schaubrote gegessen, die im Tempel hingelegt wurden und nach einer bestimmten Zeit ausgetauscht wurden gegen andere. Und die durfte niemand essen. Und Abraham, der als unser Vater im Glauben bezeichnet wird, von ihm ist die Rede, dass er schon Jesus sehen konnte als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Abraham konnte ihn schon so sehen. Das war sich so total unterschieden von all den anderen Menschen um sich herum. Deshalb könnte er zu Lot sagen, wähl du dir die grünere Wiese, ich nehme den Teil, den du nicht willst. Lot, irdisch, Abraham, himmlisch. Lot, im Natürlichen, irdisch gesinnt, auf das Sichtbare, Abraham, auf das Unsichtbare. Das ist das, glaube ich, worum es geht, was wir in unseren Gruppen, in unseren Gemeinden, dass Jesus wieder in der Mitte ist und dass er sein Leben austeilt. Und da gibt es noch einige andere Schriftstellen, aber das, die mir jetzt so in den Sinn kommt, dass der David die Schaubrote seinen Leuten zu essen gibt. Etwas, was von der Ordnung her nicht erlaubt war und in dem Moment doch richtig. Und das ist der gesamte Konflikt Pharisäer und Jesus. Wenn ihr euch das studiert, es geht immer darum, die Pharisäer kommen immer vom Gesetz, von dem Außen, von dem äußeren Einhalten von Regeln und Ordnungen. Und Jesus zeigt ihnen jedes Mal, wie verkehrt sie sind, weil ihr Inneres so unerlöst und so verdorben ist. Und wenn wir vom Baum der Erkenntnis her leben, dann ist es irgendwann nicht mehr möglich, Jesus zu erkennen. Deshalb haben sie Jesus ans Kreuz gebracht, weil sie nicht sehen konnten, wer er ist. Und das ist das Extreme. Sie waren die Kenner der Schriften und erkannten Jesus nicht. Also wenn man die Psalmen kennt, dann muss man doch in der Lage sein, Jesus zu erkennen. Wo so klar von ihm gesprochen wird. Und da gibt es Matthäus 23, ein ganzes Kapitel, wo er sagt, ihr reinigt das Äußere des Bechers und inwendig seid ihr voller Raub und Gier. Und ihr haltet die Vorschriften ein und die Gebete und die Gebetsriemen breit und das alles. Aber im Innern seid ihr so verkehrt und so weit weg. Modernes Pharisäertum. Und dann kommen auch solche Fragen per E-Mail ins Büro und ich denke, wir haben nun eine Menge Dinge in der Schrift, wo wir darin leben können und wo wir hineinwachsen können und die uns Gott offenbart. Aber wir müssen uns an der Frage aufhalten und darüber erörtern und darüber schreiben. Und da gibt es ja auch christliche Foren, wo Unmengen von Informationen ausgetauscht werden. Darf die Frau nun lehren oder darf sie das nicht? Das ist dieses Leben vom Baum der Erkenntnis. Wenn wir nur die Erkenntnis noch hätten, dann könnten wir auch das richtig machen. Und so kannst du alles aus dem Neuen Testament entweder nehmen als was, was Leben gibt, oder als etwas, wenn wir das auch noch einhalten und die Regel auch noch befolgen, dann haben wir es. Dann schaffen wir das. Und alles, was da losgelöst ist von der Person von Jesus, geht schief. Und das spielt dann keine Rolle, ob das römisch-katholisch, lutherisch, freikirchlich, freie Gemeinde, das spielt keine Rolle. Wir brauchen ihn, weil er hat von sich selbst gesagt, dass er das Leben ist. Und er will, dass wir leben. Und er hat versprochen, wenn er uns sein Leben gibt, dass das Leben aus uns herausfließt zu anderen. Und damit andere zum Leben kommen. Heiliger Geist, das bitte ich dich, dass du in uns wirkst. Dass du uns Licht gibst, dass wir sehen können, wo wir da vom Baum der Erkenntnis her gelebt haben. Helf uns dabei, Heiliger Geist. Ich bete, dass du da meine schmalen Worte nimmst, dass du uns da Offenbarung gibst. Herr, wir brauchen nicht mehr Erkenntnis, wir brauchen mehr Offenbarung von dir. Und das bete ich, um dieses kostbare Werk bitte ich dich. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um das Leben zu geben. Und dass du die Quelle des Lebens bist. Ich ehre dich darüber, Jesus. Amen. Amen.